Ja, ich glaube so, ich gucke jetzt so ein paar Gesichter, die wahrscheinlich ein bisschen müde sind. Wo sind denn die Teens, die gestern noch bis spät unterwegs waren? Winkt mal. Ah, ihr kriegt die Arme gar nicht richtig hoch, ne? So müde seid ihr. Oh wei, das ist für mich jetzt sehr herausfordernd. Ich hoffe, dass für euch ist heute auch was dabei. Und ich wünsche mir, dass ihr nicht vorher schon irgendwo noch im Konzert hier abgebogen seid innerlich. Wir sind nämlich auf einer Reise als Gemeinde sowieso und jetzt auch in der Themenreihe, die Glaubensreise. Und jeder, der irgendwie mit Gott in irgendeiner Weise was zu tun hat oder noch nicht zu tun hat, der ist auf der Reise, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Daniel hat letzte Woche schon die erste Phase von unserer Glaubensreise beschrieben und eingeführt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von uns, auch gerade die jetzt schon regelmäßig schon seit langem im Gottesdienst gehen und die Christen sind, dass sie sagen, na ja gut, das ist jetzt wirklich schon lange her bei mir. Wenn man so noch auf der Suche ist und noch gar nicht so richtig weiß, gibt es Gott? Und dann heute wird es für viele von euch wahrscheinlich spannender, weil ihr euch vermutlich, zumindest einige von euch, sich in dieser nächsten Phase wiederfinden. Aber bevor wir in die zweite Phase einsteigen, möchte ich noch mal einen ganz kurzen Rückblick halten. Die nächste Folie mal bitte. Nämlich die Phase 1, wo Gott in dein Leben tritt. Ob du das jetzt bewusst gesucht hast, manchmal ist es auch einfach ein Erlebnis, und du hast die Entdeckung gemacht, da muss es was Höheres geben, was Größeres, vielleicht eine Macht, die über mich hinausgeht. Das ist vielleicht für dich noch nicht so fassbar, aber es lässt dich nicht los. Und manchmal hat man so richtig ein konkretes Ereignis. Ja, manche Leute können das auch so richtig festmachen. Ja, Martin Luther hatte so ein Ereignis. John Wesley, der die methodistische Kirche gegründet hat, der hat in sein Tagebuch geschrieben: An dem und dem Tag habe ich gemerkt, dass es Gott gibt. Ja, und es muss aber nicht immer so konkret sein. Manchmal wächst es auch einfach. Und manchmal gehen wir auch einfach durch schmerzvolle Erfahrungen, die oder auch sehr berührende Erfahrungen, wo wir merken: Da ist jetzt jemand da und da ist ein Frieden, der kommt nicht aus mir heraus, sondern da ist was anderes, was Größeres. Ja, und dann ist so diese Sache: Wende ich mich dem zu oder halte ich das noch von mir weg? Und die Frage ist: Was machst du damit? Und eine Möglichkeit ist, und sich mal mit Gott näher zu beschäftigen, indem man in den Gottesdienst geht. Und deswegen seid ihr genau richtig, auch gerade wenn du vielleicht jetzt so in dieser Phase bist: Ja, ich glaube, Gott gibt's, aber ich bin mir noch nicht so sicher, was hat das jetzt mit mir zu tun? Dann ist es gut, wenn man sonntags mal in den Gottesdienst kommt, um mal zu gucken, was da eigentlich ist. Ja, und diese Fragen: Gibt es Gott? Oder die meisten Menschen, ja, sind ja weltweit, sind ja die meisten Menschen religiös, die glauben ja an irgendwas. Die Frage ist nur: Wer oder was ist es? Menschen sind davon überzeugt, dass etwas existiert. Dann ist nur die Frage: Finden wir den einen, den richtigen? Und diese Frage haben sich schon vor über 2000 Jahren auch Israeliten gestellt. Die haben damals auf jemand gewartet. Sie nannten ihn den Messias und er wurde von Propheten angekündigt. Da gibt es jemanden, der ihn kommen soll. Und da gab es ganz konkrete Hinweise, wie der sein soll, wo der geboren werden soll. Und wir begeben uns in die Zeit vom Neuen Testament. Und ich möchte einen ganz kurzen Bibeltext lesen aus Johannes 1, die Verse 43 bis 46. Als Jesus am ersten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, traf er Philippus. Und er sagte zu ihm: Komm, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus der Stadt Bethsaida. Danach traf Philippus Nathanael und er sagte zu ihm: Wir haben gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Nazareth? Kann da etwas Gutes kommen? Fragte Nathanael. Philippus erwiderte nur: Komm, komm und sieh selbst. Das sind jetzt drei Verse, aber drei Verse, die so lebensverändernd sind für die Männer. Und ich dachte, wir müssen in diese Szene jetzt einfach mal richtig eintauchen. Film ab.
Also was machst du hier? Ich dachte, du wolltest dir unterwegs überall Feinde machen.
Ich bin gerade dabei, mir unterwegs noch viel mehr Feinde zu machen. Johannes hat mich zu jemandem geschickt.
Oh, du bist echt gut darin.
Er ist nicht irgendjemand.
Das hast du auch über den Täufer gesagt.
Und ich hatte recht. Aber das hier ist größer. Hm. Er ist der, auf den uns der Täufer vorbereitet hat. Hm. Nathanael. Er ist der eine.
Der eine?
Der eine, den Mose und die Propheten angekündigt haben.
Der eine?
Der eine. Jesus aus Nazareth. Sohn des Josef.
Nazareth? Oh, kann aus Nazareth denn was Gutes kommen?
Kommen Sie.
Oh, ein Kaff auf einem kläglichen Hügel.
Ich meine es ernst.
Ohne befestigte Straßen, ohne öffentliche Gebäude. Da gibt's keine richtige Synagoge.
Du kannst. Hör auf.
Hey, ich sag dir nur, wie es ist. Wieso darf ich das nicht?
Weil du gemein bist.
Die Familien. Alles ungebildete Bauern und Tagelöhner. Schlafen unter demselben Dach wie ihr Vieh.
Hör mir zu.
Ehrlich, Philippus, zu sagen, der eine sei Nazarener ist fast schon Ketzerei.
Bitte. Kommen Sie selbst.
Ich...
Was? Du wirst gefeuert?
Oh. Das tat weh. Wirklich weh.
Dein ganzes Leben wolltest du Gott dienen. Und den Sohn Gottes treffen, den König Israels. Ich verspreche, du wirst es nicht bereuen. Und wenn doch, dann werde ich es wieder gut machen. Ich kenne dich. Du fackelst nicht lange. Du wirst dich uns anschließen. Es gibt keinen Rabbi und wird nie einen geben, der ist wie er.
Ich habe dich noch nie so reden gehört.
Tut mir leid, wir können nicht weiter gucken, aber ich empfehle es euch sehr. Das Wetter ist so, dass man heute einen guten Filmnachmittag machen kann. The Chosen, ich weiß jetzt nicht, welche Staffel 1, welche Folge, das kriegt ihr selber raus. Schaut's weiter, wie es ausgeht. Es lohnt sich. Willkommen hier in Berlin wieder zurück. Philippus, der den seinen Freund da so ein bisschen wachgerüttelt hat, er verkörpert so die Phase, um die es heute gehen soll, nämlich die Nummer 2, Leben in der Nachfolge. Er hat eine Sehnsucht und die ist tief in seinem Herzen. Und er wusste, da gibt es mehr. Und viele Israeliten wussten das damals. Aber er ist dem begegnet, der alles verändert, nämlich Jesus. Bam. Und ihr habt es selber gerade so gemerkt und man konnte das spüren. Diese Suche hat in dem Moment für Philippus ein Ende, weil er gespürt hat, das ist es, beziehungsweise der ist es. Und das Lustige ist, er wusste eigentlich überhaupt noch nichts von Jesus, außer dass er von Nazareth kam und das sprach nicht unbedingt für ihn. Ziemlich riskant, oder? Aber in seinem Herzen, da hatte er die Gewissheit, der ist es. Und er hatte eine Überzeugung. Vielleicht bist du gerade an der Stelle, dass du merkst, das ist es oder Jesus, der ist es. Aber du weißt noch gar nicht so richtig, was das jetzt mit ihm ist und du kennst ihn eigentlich noch gar nicht so richtig. Oder, das wird die Mehrheit von uns sein, vielleicht habt ihr auch schon vor langer Zeit die Entscheidung getroffen, ich möchte Jesus nachfolgen. Und was passiert dann? Ja, jetzt geht es erstmal darum, Jesus kennenzulernen. Und wer ist dieser Typ, von dem ich jetzt innerlich weiß und das Gefühl habe, der ist es, so wie Philippus und Nathanael. Sie sagten, es ist der Messias. Wir würden heute, wir nennen vielleicht auch dieses Wort, aber Messias, da schwang ganz viel mit bei den Israeliten. Die waren, das war der Retter, der, auf den sie über Jahrhunderte gewartet haben. Menschen in dieser Phase, die merken, ich hab's gefunden und die stehen noch ganz am Anfang von dieser Phase, die sind wie so ein trockener Schwamm. Und sie saugen alles auf, was sie kriegen können. Und sie haben noch so viele Fragen. Vielleicht kennt ihr das selber, vielleicht seid ihr gerade mittendrin oder kennt das von früher noch. Und in dieser Phase sind sie Lernende. Ah, das klingt jetzt für die Schüler und Studenten nicht so doll, ne? Ja, schon wieder geht's um Lernen. Aber es ist kein Pflichtprogramm. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwas vorgesetzt bekommt, was man auswendig lernen soll oder kapieren muss, sondern Menschen in dieser Phase, gerade wenn sie am Anfang sind, sie wollen lernen. Sie fragen, wie geht das jetzt mit dem Bibellesen? Und wo finde ich denn jetzt gute Bücher? Und die wollen einfach ganz viel wissen. Wenn sie im Gottesdienst sind, dann kommen sie hinterher auf den Pastor zu und sagen, deine Predigt war so interessant, aber ich habe da mal noch eine Frage. Und meistens ist es nicht nur eine. Oder wenn sie in der Live-Group schon drin sind, involviert sind, dann kommt dieses Gespräch miteinander, das kommt gar nicht zu Ende, dann findet man keinen Punkt. Weil, ach, jetzt schneidet ihr noch das Thema an und ich wollte ja eigentlich schon mal wissen und könnt ihr mir noch sagen, wie ist denn das jetzt? Und manchmal passiert es sogar auch schon im Rooted-Kurs. Das ist unser Grundlagenkurs, den wir hier als Gemeinde immer wieder anbieten. Und da geht es dann darum, man hat eigentlich ein Curriculum, ein Thema, auf das man sich vorbereitet hat. Und dann stellt jemand eine Frage und dann kommt man so von Hunderten ins Tausende und man merkt, wow, das ist ja noch so viel, was beantwortet werden muss. Und eigentlich kommen wir gar nicht durch den Stoff durch, den wir eigentlich besprechen wollten. Ja, Menschen in dieser Phase nehmen einfach alles mit, was sie bekommen können. Jede Buchempfehlung, jeden Podcast, jede Konferenz, ja? 3,5, mehr, Piuco, was gibt's noch? Sommerbibelschule, egal von welchem Institut. Alle Camps, alle Lager, alles was geht. Sie sind ein trockener Schwamm, die alles aufsaugen. Na, wer findet sich so ein bisschen wieder? Ich habe gerade jemanden zu Hause, eins unserer Kinder. Eigentlich an den Wochenenden ist er oft gar nicht mehr zu Hause, weil da ist irgendwo eine Konferenz, da ist ein Konzert, da ist das und so. Und das ist so diese Phase, ja, in der man da so ist, wenn man jung ist. Und ich selber war auch in dieser Phase und habe das richtig genossen. Das Zweite, was in dieser Phase wichtig und gut ist, sind gute Vorbilder. Habe ich jetzt schon so indirekt angeschnitten, ne? Im Leben, in der Nachfolge brauchst du andere Menschen. Und das sind andere Menschen, die schon oft weiter sind als du und mehr Erfahrungen haben und mehr Wissen haben. Und das ist in dieser Phase enorm wichtig. Denn Menschen in dieser Phase brauchen Vorbilder im Glauben. Und zwar gute Vorbilder. Sie sind ja noch so, wie das bei dem Philippus so angeklungen ist, sie sind ja noch ganz am Anfang und völlig ahnungslos. Sie wissen am Anfang noch nicht, wie das mit dem Glauben geht. Und wenn du zu einem Thema so gar keine Ahnung hast, dann fragst du das erste Mal überhaupt jemanden und dann kriegst du eine Antwort. Und diese Antwort ist so für dich die Grundlage oder so ein Referenzpunkt. Und alle weiteren Antworten, die du später bekommst, misst du dann an dieser einen Antwort. Ich erlebe das in Gesprächen immer wieder, auch mit euch, ja, dass ihr mir erzählt, gerade von die Älteren von euch, ne, die haben mir dann manchmal gesagt, ja, damals, als ich frisch im Glauben war, so eine Redewendung, ne, als ich frisch im Glauben war, da sagte mir der Pastor oder manche sagen auch die Brüder, die haben mir das und das gesagt und das habe ich mir gemerkt. Das ist jetzt schon 40, 50, 60 Jahre her, aber das habe ich mir gemerkt, das war mir wichtig. Oder andere sagen, im Kindergottesdienst habe ich gelernt. Punkt, Punkt, Punkt. Das und das habe ich gelernt. Den Bibelvers habe ich als Kind gelernt. Ja, ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit. Ich habe Bibelverse als Kind gelernt. Wir hatten Kindergottesdienst, da haben wir regelmäßig Bibelverse gelernt. Und die kann ich immer noch, weil ich sie in der Kindheit gelernt habe. Ja? Oder später war das dann, ja, mein Jugendleiter, der hat immer gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. So. Oder ich habe eine tolle Kleingruppe und da haben wir das immer so und so gemacht. Ja? Die erste Prägung in unserem Leben ist so der Referenzpunkt für alles Weitere, was dann zu diesem Thema kommt. Und in der zweiten Phase haben wir ganz viel solche ersten Prägungen zu vielen Themen. Und wir merken, dass das begleitet uns ein ganzes Leben lang. Ja? Wenn du in einer Gemeinde groß geworden bist, die eher so konservativ ist. Ne? Also viele von uns sind so in Brüdergemeinden groß geworden. Das war ja auch mal eine Brüdergemeinde. Sind wir eher so ein bisschen konservativ. Dann hast du bestimmte Überzeugungen, die du einfach da mitgenommen hast und die sind dir wichtig und die sind gut. Ja? Das war so die erste Prägung. Und dann gibt es ein paar von uns, die kommen so eher aus der pfingstlerischen, charismatischen Richtung. Ja, und für die ist das ganz wichtig, bestimmte Elemente. Ja, und da merkst du, die sagen mir dann, ja, damals hat mir der Pastor das so und so gesagt und das ist für mich bindend und das ist wichtig. Ja, und dann merken wir gerade in unserer Gemeinde hier, Mavuno ist eine Gemeinde, wo ganz viele verschiedene aus verschiedenen Richtungen kommen. Und deswegen sind wir so eine bunte Truppe und das ist gerade richtig gut. Manchmal spannend und manchmal, seien wir ehrlich, auch ein bisschen anstrengend, oder? Wenn es in den Live-Groups hin und her geht. Ja, ich sehe das mit der Taufe aber so. Und nee, Abendmahl ist so. Ja, ein ganz kritisches Thema, Frauen in der Gemeinde. Ja, Geistesgaben. Ach, dann geht das hin und her. Und jeder hat eine andere Meinung. Das kommt von der ersten Prägung, die wir haben. Und noch was, ich rede jetzt zwar Gemeindekontext, aber die erste Prägung, die geht gar nicht in der Gemeinde los, sondern im Elternhaus. Wo sind die Eltern, die Kinder im Grundschulalter und jünger haben? Winkt mal. Jawohl, euch spreche ich jetzt an. Ich möchte euch herausfordern, dass ihr in die Herzen eurer Kinder ganz viel Gutes hineinseht. Weil das, was ihr jetzt sagt und nicht nur was ihr sagt, was ihr tut und wie ihr seid, das hinterlässt Spuren. Das wisst ihr, ist nichts Neues, ja? Aber Kinder erfahren durch euch, wer Gott ist und wie Gott ist. Und das kann später richtig gute Auswirkungen haben. Und manchmal läuft es auch nicht so gut, dann sind die Auswirkungen dann auch manchmal nicht so gut. Jetzt, wo sind unsere Mitarbeiter, die für die junge Generation arbeiten? Die sind drüben zum Teil, ne? Und dann sind, jawohl, ihr, jetzt spreche ich euch an. Ja, ihr seid die, die Vorbilder sind, meistens die ersten Vorbilder außerhalb der eigenen Familie. Ja, wenn die Kinder dann so Flücke werden, bin gerade eine Mutter von so zwei Kindern, die gerade so Flücke werden, dann bin ich als Mutter nicht mehr so in. Und ich finde es toll, dass sie heute mit hier sitzen und jetzt hören, wie die Mama predigt. Ja, zu Hause wollen sie die Predigten nicht immer hören, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und es ist auch verständlich, ich wollte das dann auch nicht immer, als meine Mutter mir manches gesagt hat. Und deswegen, da kommt ihr ins Spiel, ihr lieben Mitarbeiter. Ja, ihr seid so wichtig für diese Generation. Weil sie sind in dieser Phase, in der zweiten Phase, sie leben in der Nachfolge, sie haben, viele von den jungen Leuten haben sich für Jesus entschieden und jetzt brauchen sie Vorbilder, die gut sind und auch eine Gruppe, wo sie dazugehören und wo sie merken, ach, denen ist Gebet auch wichtig. Meine Mutter sagt immer, wir sollen beten, ich finde das langweilig, aber die beten auch, okay, das kann vielleicht nicht so falsch sein. Ja, oder Bibel lesen oder welche Themen es auch immer sind. Ja, und dann, ja, das war jetzt erstmal der Part für die Mitarbeiter und die Eltern. Und ich mache euch Mut, diese Prozesse, durch die auch die junge Generation geht, dass ihr sie aktiv begleitet, weil ihr eine wichtige, entscheidende Rolle habt. Und dann, jetzt muss ich erstmal kurz in meinem Konzept gucken. Ich suche hier gerade was. Ah ja, okay. Und diese Phase, die kann auch ziemlich lang dauern. Ja? Also bei mir hat die Phase, weiß ich nicht, als Mädchen angefangen. Ja, ich bin regelmäßig zum Gottesdienst gegangen. Und dann kam die Phase, wo ich endlich in der Jugend war. Es gab keinen Teenie-Kreis, wir sind gleich in die Jugend gekommen. Und damit kam so diese Phase von Jugendtag, Jugendfreizeiten, Jugendmitarbeiterbesprechungen. Und ich war eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs. Und ich fand das richtig gut. Und die Phase hat dann in meinem Leben ziemlich lange gedauert und das ist auch normal. Ja, ich bin dann junger Erwachsene geworden. Ich wollte dann immer noch mehr wissen, bin dann sogar auf Bibelschule gegangen und habe dann gemerkt, oh, jetzt habe ich noch mehr Fragen und weniger Antworten, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und dann ist man junger Erwachsener und man lernt immer noch dazu. Ja? Und viele von euch, die jetzt nicht nur jung erwachsen sind, sondern richtig so mitten im Leben stehen, die können auch Teil von dieser Phase sein. Und dann gibt es in dieser Phase ja auch noch unterschiedliche Höhen und Tiefen. Und jetzt möchte ich euch Teenies, möchte ich mal ganz konkret ansprechen. Ich weiß, dass der Rat von Eltern manchmal nicht mehr so angesagt ist. Und das ist auch völlig okay. Ihr habt eure eigenen Vorbilder und ihr sucht die euch auch selber. Die kann man euch nicht vorsetzen. Das ist auch okay. Ich habe nur die Bitte, prüft, ob diese Vorbilder gute Vorbilder für euch sind. Ob sie euch tiefer in die Beziehung zu Gott führen und ob sie das auch leben oder ob sie vielleicht auch nur einen christlichen Anstrich haben. In den sozialen Medien hat auch manches einfach nur einen Anstrich. Ne? Und ihr könnt so viel mit Gott reisen und ihr habt so viel Energie. Nutzt sie für das Richtige. Das ist meine Bitte an euch. Und ich weiß, dass es auch manchmal Zweifel gibt. Ja? Dass es manchmal Momente gibt, wo ihr euch nicht mehr sicher seid. Ist das jetzt mit Gott wirklich so? Redet der überhaupt? Ist der wirklich Existenz? Dann kommt mit euren Zweifeln in die Community, da wo ihr seid. Ob das der Teamkreis ist, die Ranger sind oder ob ihr andere christliche Freunde habt. Bleibt mit diesen Zweifeln nicht allein und vor allen Dingen zieht euch nicht zurück. Nur du, Gott und das Internet ist ein ganz schlechter Ort. Ja? Da gibt es einfach so viele Sachen, die Käse sind oder wo Halbwahrheiten sind. Ihr braucht die Gemeinschaft mit anderen. Okay? Zieht euch nicht zurück, auch wenn es vielleicht gerade schwer ist. Okay? Das ist mein Wort an die Teenies. Punkt. Okay, es gibt aber noch andere Charakteristika von dieser Phase. Und das ist nämlich Schwarz-Weiß-Denken. Das merken wir am deutlichsten bei den Kindern, ja? Grundschulalter oder noch ein bisschen davor. Da sind die auch so biologisch in der Entwicklung, wo es darum geht, richtig oder falsch, schwarz oder weiß, gut oder böse. Ja, dieses Differenzieren, ja, es gibt vielleicht auch noch so, das kennen Kinder nicht und Christen, die jetzt in dieser Phase noch relativ frisch sind, bei denen ist es auch so. Die brauchen eine klare Ansage. Die brauchen 10 Gebote sind bindend, Punkt, ja? Und wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du dein Kreuz auf dich nehmen und gehen. Punkt. Ja, was das dann noch alles für Facetten mit sich birgt, das kommt vielleicht später. Aber wir brauchen erstmal in dieser Phase so diese klaren Ansagen, diese Leitplanken, die uns in unserer Reise in der Nachfolge irgendwie so einen Rahmen geben. Ja, dann gibt es noch einen anderen Aspekt. Diese Menschen haben einen großen Eifer und eine große Begeisterung. Und das ist richtig schön. Ich kenne das selber noch aus meiner Teenager- und Jugendzeit. Ich war dann auf der Straße in unserer Fußgängerzone. Ich habe evangelisiert, ich habe Leute eingeladen für irgendwas, wo ich heute sagen würde, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch machen würde. Ja? Und das sind auch Menschen, die merken einfach, ich habe jetzt endlich das gefunden, wonach ich so lange gesucht habe. Das kann ich doch jetzt nicht für mich behalten. Ja, wenn du gerade frisch zum Glauben gekommen bist, dann musst du das deiner Familie erzählen, egal ob die das jetzt hören wollen oder nicht. Deine Arbeitskollegen, denen willst du das auch erzählen. Und eigentlich muss das die ganze Welt hören, dass du Jesus gefunden hast. Ey, und das ist richtig gut. Mach das weiter. Ich will dich da an keiner Stelle bremsen. Mach das. Die Bibel spricht ja auch so von dieser ersten Liebe. Ne? Das kennt ihr vielleicht. Und wenn man dann so ein bisschen älter ist im Glauben oder schon weiter fortgeschritten ist, dann ist man manchmal so ein bisschen verwundert, aber auch fasziniert. Dann denkt man so, ey, die ist bei mir in der Live-Group. Die findet, wenn wir die Bibel aufschlagen, noch nicht mal das Johannesevangelium. Da muss ich der beim Bibelaufschlagen helfen. Aber schon erzählt die allen anderen, wie Jesus ist und wie der so tickt. Das ist ganz schön mutig. Eigentlich weiß die ja noch gar nicht so viel. Ja, also es ist jetzt nicht aus meiner Live-Gruppe, es ist jetzt ein bisschen konstruiert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja? Und das ist aber schön, und ich wünsche mir, dass Leute, die schon so lange im Christentum stecken und schon lange unterwegs sind mit Gott und nicht mehr in dieser Phase sind, dass wir uns da so anstecken lassen von diesem Eifer und von dieser Freude und sagen, wow, das ist richtig cool. Okay, soweit erstmal diese Charakteristikas, die diese Phase ausmachen, das Leben in der Nachfolge. Ich frage jetzt nicht, wer findet sich da wieder? Ich glaube, die Leute, die da drin stecken, haben sich vielleicht jetzt schon wiedergefunden. Es kann aber sein, dass du sagst, naja, also so ein paar Sachen treffen auf mich zu, ich fühle mich dazugehörig, ich habe Gemeinschaft, ich habe eigentlich auch ein Herz, ich brenne für Jesus, aber es trifft irgendwie nicht so alles auf mich zu. Stimmt, es kann sehr gut sein. Das Leben ist nicht geradlinig. Ja, was wir hier so mit Phasen in der Nachfolge erzählen oder darstellen, das ist so linear vorgestellt. Aber unser Leben verläuft doch nicht linear, oder? Da gibt es Brüche, da gibt es Schleifen, die wir immer wieder drehen. Da dreht man nochmal eine Ehrenrunde in der Schule oder auch nicht. Ja, und das Leben ist nicht so geradlinig, wie wir uns das jetzt darstellen. Aber der Einfachheit halber ist das so. Und das andere ist, man kann in mehreren Phasen gleichzeitig sein. Also während du noch mitten in der Anfangsphase bist und folgst Jesus nach, kannst du zum Beispiel schon woanders mitarbeiten, ja? Bist du schon dabei? Und das erleben wir gerade bei unseren Teenies, die Ranger sind, die schon Juniorleiter sind, ja? Die sind noch mitten in dieser Phase, wo sie eigentlich ganz viel lernen und trotzdem sind sie schon dabei, in die nächste Phase hineinzuschlupfen. Da will ich jetzt nicht zu viel erzählen. Das macht Ole nächste Woche. Und dann gibt es aber auch manchmal noch diese Phase, wo man vielleicht so ganz am Anfang ist und denkt, ey, manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob es Gott überhaupt gibt, weil ich kriege das gar nicht mit. Und diese Phasen sind also fluid und wir merken, das ist immer so hin und her und her und hin. Ja, also es kann sein, dass du in den kommenden Wochen merkst, ah, ich habe von jeder Phase irgendwie was, das ist möglich. Okay, jetzt komme ich zu dem Punkt, der mir jetzt sehr wichtig wird. Was ist, wenn du schon lange in dieser Phase bist, aber eigentlich merkst, irgendwie müsste ich da mal raus? Oder eigentlich wäre was anderes dran, aber ich schaffe das gar nicht so richtig. Da gibt es Blockaden. Blockaden in der Phase 2. Mal die nächste Folie. Genau. Und das Erste, das hatten wir gerade, das Schwarz-Weiß-Denken. Die Guten und die Richtigen und die Bösen. Und das kennt ihr vielleicht, die Älteren kennen das. Ja, von früher, dass man so seine Gemeindetradition, das war die einzig wahre. Ne? Also die Brüdergemeinden, das waren eigentlich die einzigen, die in den Himmel gekommen sind. Ne? Ja, und da wird ja noch so viel Platz sein im Himmel, aber wir sind die einzigen, weil wir Gottesdienst richtig gefeiert haben und weil wir Gott auf die richtige Weise angebetet haben. Ja? Und die Charismatiker, die sind ja ganz blöd, ne? Was die so mit ihren Geistesgaben machen und so. Ne? Ich überspitze das jetzt ein bisschen und karikiere das ein bisschen. Ich denke übrigens nicht so, ich überspitze das nur. Ja? Nicht, dass ihr denkt, ach so denkst du, nein, ich karikiere jetzt, okay? Ich will nur sagen, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist am Anfang gut, aber später ist es nicht mehr hilfreich. Und das haben auch viele Gemeinderichtungen gemerkt und im Übrigen, die Pastoren hier im Umkreis aus den ganz verschiedenen Gemeinderichtungen, die verstehen sich alle richtig gut und die reden auch miteinander und die treffen sich, die beten miteinander, ja. Also da, die haben das nicht mehr, ja. Und ich mache euch Mut, manchmal eben dieses Schwarz-Weiß-Denken auch mal ein bisschen zu hinterfragen, weil das hängt mit der ersten Prägung auch zusammen. Und wir merken auch im Leben, dass das viel facettenreicher ist und dass es einen Glauben gibt, dass der Glaube nicht immer schwarz-weiß richtig oder falsch ist. Natürlich gibt es Grundwahrheiten, ja, an denen nicht zu rütteln ist, das meine ich nicht. Aber es gibt so bestimmte Themen, die kann man so oder auch so sehen. Und da gibt es sowohl als auch. Und da komme ich gleich zu der nächsten Blockade, das ist nämlich die geistliche Engstirnigkeit. Und die kann uns ganz gewaltig am Reifen hindern. Die anderen glauben nicht richtig, das hatte ich schon. Ne? Meine Gemeinde hat die Wahrheit erkannt. Und dann ist das so, dass man sich darüber auch so zerstreiten kann. Ne? Und ich kenne Familien, die sagen, nee, meine Kinder machen nur das mit, wo ich weiß, das entspricht unserer Gemeinderichtung. Weil ich weiß, da lernen sie das genau so, wie es bei uns richtig ist. Es ist gut als Eltern dafür zu sorgen, dass unsere Kinder eine gute Prägung bekommen. Aber andere Gemeinden können mitunter auch eine gute Prägung haben, auch wenn sie ein bisschen anders ticken. Ja? Und es kann sein, dass ich eben sehr konservativ aufgewachsen bin und dass ich aber dann hinterher so merke, diese Engstirnigkeit, also nur wir sind richtig, das hilft mir gar nicht in meiner Entwicklung. Und in den charismatischen Kreisen, um das Beispiel mal wieder aufzunehmen, ach, das ist gar nicht so mit dem Heiligen Geist. Eigentlich habe ich ja auch eine Sehnsucht, dass der Heilige Geist in mir wirkt. Und der macht es ja sogar. Also wir merken das dann, wenn wir nicht weiter in der Engstirnigkeit bleiben, dann fangen wir an zu differenzieren und das ist gut. Aber wenn wir das nicht tun, dann kann uns das in unserer geistlichen Entwicklung auch ziemlich zurückhalten. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass viele Christen in dieser Phase 2 stecken bleiben. Und das hat gute Gründe, weil es ist eine richtig bequeme Phase. Ja, du bist in deiner Gemeinde, gehst da zum Gottesdienst hin, lässt dich jetzt berieseln, kannst zuhören, gehst wieder nach Hause, hast einen netten Schwatz gemacht, bist vielleicht Teil von deiner Live-Group, gehst du hin, gibt's schönes Essen, kannst schwatzen, gehst wieder nach Hause. Man hat wenig Verantwortung, kriegt viel Input und eigentlich ist man kaum auch geistig herausgefordert. Und das ist für eine bestimmte Zeit in deinem Leben ist es gut und richtig. Aber irgendwann drückt der Schuh, weil du gewachsen bist oder eigentlich gewachsen sein solltest. Und irgendwann ist es gut und richtig, wenn du aus dieser Phase herauskommst. Und vielleicht gehörst du jetzt gerade zu denen, die innerlich spüren, dass es langsam Zeit wird, dass du herauswächst. Du hast deine Gemeinde, du gehörst zu Mavuno, du hast deine Live-Group und das ist schön. Und jetzt ist es Zeit, vielleicht einen Ticken mehr Verantwortung zu übernehmen, denn darum geht es in der nächsten Phase, ohne dass ich vorgreifen will. Aber eigentlich hast du gar keinen Bock drauf, weil du weißt nicht, was dich erwartet. Ich will dich herausfordern. Die dritte Phase ist für dich ganz natürlich. Ja, geh in die nächste Phase, mehr dazu nächste Woche. Und dann gibt es Leute, das sind die Springer oder man kann auch sagen die Wanderer. Irgendwas hält dich ab, in die nächste Phase überzugehen. Und am Anfang war das alles richtig cool. Ich erlebe das, ich war ja lange Zeit hier Pastorin. Und dann kommen Leute und sagen, oh, bei euch ist das aber schön. Der Lobpreis ist super und ihr seid alle so freundlich. Und überhaupt die Predigten, alles, es ist so toll. Oh, das geht runter wie Öl, ne? Wenn man vielleicht dann sogar noch gepredigt hat, denkst du, oh, cool. Endlich jemand, der die Gemeinde gefunden hat. Und dieselben Leute, die bleiben dann ein paar Monate, Jahre. Und irgendwie stellt sich dann das Gefühl bei diesen Leuten nicht mehr so ein. Dann ist es nicht mehr so toll. Kennst du das? Du gehst in eine Gemeinde und findest es am Anfang richtig toll. Und so mit der Zeit merkst du, oh, der Pastor ist ja auch bloß ein Mensch. Der hat nicht auf meine WhatsApp geantwortet. Und der hat dabei jetzt ein bisschen ruppig. Natürlich nicht Daniel, ne? Also Daniel würde es nie, ne? Niemals. Ja, der antwortet ja immer auf die WhatsApps und so schnell, ne? Also ich konstruiere das jetzt nur, ja? Es ist ja nicht bei uns so, ne? Was lacht denn ihr da? Also, ne? Und dann ist man in seiner Live-Gruppe und dann merkt man so, was haben die denn für Ansichten? Also nee, über Taufe? Nee, also Kindertaufe, die wollen Kindertaufe. Nee, das geht doch überhaupt nicht. Also wie kann man denn sowas denken? Ja, und du merkst, nee, und dann switcht das so zwischen dem guten Gefühl, boah, ich bin hier angekommen. Geht das so langsam über in Kritik? Ja, und dann gehst du so mit einer kritischen Einstellung in zum Gottesdienst in die Live-Gruppe und sagst, oh, die Predigt war heute wieder nichts. Also mal ganz ehrlich, für mich war das heute nichts. Und die Live-Gruppe, oh, ich weiß nicht, ich fühle mich hier irgendwie nicht mehr so richtig zu Hause. Ich habe das Gefühl, das passt mir nicht mehr richtig. Naja, manchmal kann das eventuell so sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube eher, das ist normal, weil wir Menschen sind. Gemeinde besteht aus Menschen, ne? Wisst ihr, wir sind alle Menschen und wir alle haben so richtig Ecken und Kanten. Die einen kommen zu spät, die anderen wollen früh gehen von der Live-Group, die Dritten vergessen immer, den Snack mitzubringen, die Vierten bereiten sich für den Input nicht vor. So, wir sind Menschen und da ist es ganz normal, dass eine Ernüchterung eintrifft. Ist in der Ehe auch so, ja? Nach den Honeymoon, nach den Flitterwochen merkt man, ah, der hat ja auch seine Ecken und Kanten. Ja, und so ist das in der Gemeinde auch. Das heißt aber nicht nur, dass man das so in Frage stellen muss. Und was aber die Springer machen, und das ist das Gefährliche, die sagen dann, ich glaube, das ist nicht mehr meine Gemeinde hier. Die ist nicht mehr die richtige für mich. Wie gesagt, es gibt auch mal Gründe, wo das wirklich so ist. Über die spreche ich jetzt aber nicht. Jetzt geht es eher um die Haltung, das passt mir nicht mehr, weil ich nicht mehr das bekomme, was ich will oder was ich meine zu brauchen. Und wenn du an der Stelle abbiegst und sagst, ich suche mir eine andere Live-Gruppe, eine andere Gruppe, es muss ja, was auch immer es ist, eine andere Gemeinde, dann verpasst du deinen Reifungsprozess. Weil jetzt geht es darum, da durchzugehen und in diese Phase reinzugehen und manches vielleicht manchmal auszuhalten, aber auch zu wachsen. Ja, auch wenn das super tolle Gefühl nicht mehr da ist, gehörst du trotzdem noch her. Und auch wenn du vielleicht nicht mehr so von Gott ergriffen bist, redet Gott trotzdem noch zu dir. Stell dir vor, Gott redet nicht nur durch eine tiefe Ergriffenheit, sondern einfach mal durch die Bibel. Man muss sie nur aufschlagen. Und das ist vielleicht gar nicht so, boah, krass, sondern einfach, ich bin bei dir. So wie es Gott mir gestern gesagt hat, bei der Predigtvorbereitung. Dann dachte ich, oh cool, Gott, danke, schön, dass du da bist. War ein netter Moment mit Gott. Tja, und dann kann es sein, wenn du wechselst, ja, angenommen, es ist wirklich alles doof und du wechselst die Gemeinde. Und wir alle kennen, glaube ich, Leute, die eine Gemeinde gewechselt haben. Dann geht das Spiel von vorne los. Oh, endlich, die Predigt, na, endlich habe ich mal jetzt über das und das Thema was gehört. Hat in der vorherigen Gemeinde, habe ich nie eine Predigt dazu gehört. Ja, und dann, ja, die Gruppen, die Kleingruppen, oh, die haben ja viel bessere Angebote, da finde ich ja noch was für meine Altersgruppe, endlich mal was für Singles und nicht nur für Familien, ja, und du findest es richtig toll und denkst, oh, jetzt bin ich angekommen. Und dann so nach Monaten oder Jahren merkst du wieder, naja, der Pastor ist jetzt auch bloß ein Mensch. Und in der Kleingruppe, naja, also da war die jetzt, wo ich vorher war, da war die ja fast noch besser, ja. Und du merkst dann, das Rad dreht sich wieder. Und du merkst, es lag, also die Gemeinde auch dort, die hat vielleicht eine andere Facette und eine andere Frömmigkeit, aber es sind auch bloß Menschen. Ja? Und dann springst du weiter, weiter, weiter. Es gibt dafür übrigens ein schönes Wort auch auf Englisch, die Church Hoppers. Kennt ihr die? Die Church Hoppers? Ja. Genau, das sind die. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe. Die nenne ich die Suchenden. Die sind auf der Suche. Und es kann sein, dass sie schon ganz viel wissen, weil sie schon ganz viel mitbekommen haben. Und sie vermeiden so ein bisschen dieses Ding mit den einfachen, simplen Lösungen und den Idealen. Und sie haben auch festgestellt, dass so manche religiöse Erfahrung doch auch ein bisschen Heuchelei ist. Ja, und dann kommt vielleicht noch dazu, dass sie verletzt sind von Menschen in der Gemeinde. Wer wurde schon mal von Menschen in der Gemeinde verletzt? Alle. Warum? Weil wir Menschen sind. Doof, ne? Wir sind alle verletzt. Und ich weiß auch, dass ich mit Sicherheit euch, einige von euch, vielleicht hoffentlich nicht alle, aber einige von euch verletzt habe. Wahrscheinlich unwissentlich. Und nicht mit Absicht. Und dann ist das so, man kann sich so zurückziehen und man sagt so, nee, die predigen Wasser und leben Wein. Ja? Und das ist das, was mir übrigens auch jetzt immer wieder begegnet. Ich habe mit Menschen zu tun, die mit Kirche nicht so viel zu tun haben, immer. Und wenn ich dann sage, ja, ich bin Pastorin und Seelsorgerin, ja, nee, ich habe mit Kirche nichts zu tun. Ja, kommen Sie mir bloß nicht mit Kirche. Und dann denke ich, oh, was haben die für Erfahrungen gemacht? Und dann denke ich, oh, ich würde eigentlich gerne mal mit Ihnen mich unterhalten. Mal wissen, was ist denn, dass Sie so geworden sind? Es muss nicht immer so eine krasse Blockade sein. Und es müssen auch die Erlebnisse müssen nicht immer krass sein. Ne? Manchmal geht durch die Medien, oh, religiöser Missbrauch, da ist irgendwas passiert. Ja, das gibt's. Das ist schlimm, will ich auch nicht wegreden. Aber oft sind unsere Erfahrungen vielleicht gar nicht so krass, sondern da geht es eher darum, dass wir vielleicht, naja, ein bisschen eine Theologie gelernt haben, die ein bisschen engstirnig ist, die vielleicht ein bisschen verkopft ist. Ja, oder dass mein Jugendleiter oder mein Teensleiter damals mir irgendwas an den Kopf geschmissen hat oder mich ins kalte Wasser gesteckt hat und ich sollte was machen und ich war aber wirklich noch nicht bereit. Ja, und da gibt es viele kleine Bausteine, wo wir irgendwie verletzt und enttäuscht sind. Und dann kann es sein, dass wir mit diesem Mix aus Zweifel in die Einsamkeit und in die Verwirrung kommen. Und manchmal kann es sogar passieren, dass wir uns vom Glauben abwenden. Ich hoffe und ich bete, dass es niemanden von euch so gehen wird. Ja, weil sie die Suchenden sind enttäuscht und verletzt. Und man muss dazu sagen, sie sind wirklich ehrlich Suchende. Und sie suchen dann in anderen theologischen Strömungen, auch wieder in einer anderen Gemeinde und gucken dann, wie machen die denn das? Ja, und ich kann mich damit identifizieren, weil ich auch immer wieder gesucht habe und manchmal auch jetzt noch suche. Weil es da an bestimmten Sachen finde ich nicht so schnell eine Antwort. Und das Ding ist, dass wir so ein Vakuum in uns spüren und wir hoffen, dass das irgendwie gefüllt wird. Und wir hoffen, dass es in der Gemeinde, in der Theologie oder ein geistlicher Guru das füllen kann. Aber letztlich ist es nur Gott, der es füllen kann. Und es gab jetzt vor kurzem, letztes Wochenende in Basel, eine riesengroße Konferenz mit vielen tausend Leuten, die alle auf der Suche sind. Und ich dachte, oh krass, es ist wie eine Mehrkonferenz. Also mehr ist die in sag schon, danke Augsburg, wo immer so 10.000 Christen hinkommen, was richtig cool ist. Kann ich nur empfehlen. Nur dort in Basel war es eben nicht christlich, sondern irgendwie modern spirituell. Da waren Leute aus verschiedensten Religionen und psychologischen Gruppierungen da. Und die Leute, die dorthin gekommen sind, die suchen alle. Und ich verstehe das, weil wir alle suchen. Aber das Vakuum, was in uns drin ist, das können andere Menschen nicht füllen. Und manchmal ist es so, dass wir uns dann enttäuscht zurückziehen oder eben immer weiter suchen, suchen und suchen. Ich möchte dir Mut machen. Wenn du jetzt gemerkt hast, vielleicht bist du jemand, so ein Springer oder so ein Wanderer und du bist innerlich vielleicht schon gerade auf den Absprung, weil manches nicht mehr so passt. Oder du bist innerlich verletzt, weil dich geistliche Leiter, vielleicht auch deine Eltern, dein Pastor, dein Life-Group-Leiter dich verletzt haben, dass du auf dem Rückzug bist. Und ich möchte dich herausfordern, habe den Mut zu reifen. Mach nicht das nächste Looping, mach nicht die nächste Schleife, sondern geh weiter. Wir sind manchmal in Bewegung, aber ich habe jetzt vor kurzem diesen schlauen Spruch gelesen, ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Kann ich mir auch so ein bisschen in einer geistlichen Reise vorstellen. Ja, so ein geistliches Looping, wo du immer wiederholst, wo du in so einer Blockade bist, das sieht aus, als würdest du vorankommen, weil du in Bewegung bist. Du bewegst dich aber zirkulär und nicht linear. Und ich mache dir Mut, steig aus diesem Rad aus und fang an zu reifen. Geh den nächsten Schritt. Tritt in die nächste Phase ein, in dein geistliches Leben. Auch wenn du vielleicht nicht weißt, was jetzt auf dich zukommt. Ich habe festgestellt, dass die allerwenigsten es schaffen, geistlich wirklich nächste Schritte zu gehen und auch in die nächste Phase zu gehen. Und ich habe mit Leuten zu tun, die sind 70, 80, 90 Jahre alt und die wenigsten von ihnen sind persönlich und geistlich reife Menschen. Und es tut mir weh. Und ich denke, boah, Jesus, ich will nicht so werden. Sie sind selbstgerecht, sie sind stolz, sie sind wütend, egoistisch, egozentrisch. Und manchmal ist es egal, ob sie Christen sind oder nicht. Christen sind da nicht anders. Und ich denke so, oh Jesus, lass mich nicht so werden, wenn ich alt bin. Schon wegen meinen Kindern. Ja, und meinen Enkelkindern. Und schon deswegen denke ich, nicht nur wegen meinen Mitmenschen, aber diese Leute, die sind ja einfach mit sich selber unzufrieden. Und sie, nicht nur die anderen leiden an ihnen, sondern sie leiden an sich selber, an ihre Unreife. Ich weiß, für viele ist 70, 80, 90 noch ein langer Weg, für mich auch. Aber ich möchte jetzt schon reifen, nicht erst, wenn ich alt bin. Und ich möchte jetzt schon meinen nächsten Schritt gehen in meiner Reise mit Jesus. Und wenn dich demnächst jemand fragt, wie ist es denn jetzt? Wo bist du denn gerade? Wenn du dich jetzt so vielleicht einsortierst, Phase 2 oder vielleicht Übergang Phase 3 und du merkst, du bist jetzt so ein bisschen confused oder so ein bisschen durcheinander, dann kann das sein, dass du tatsächlich gerade in so einer Übergangsphase bist und dann kannst du sagen, ich bin in der Verwirrung in der Übergangsphase. Ich bin ein bisschen verwirrt und ich bin im Übergang und ich bin weder Fisch noch Fleisch und das ist jetzt auch okay. Kannst du auch sein. Mir ist es wichtig, dass du dir eingestehst und das ist jetzt die nächste Folie, glaube ich, Folie 36. Wenn du an der Schwelle von der ersten zur zweiten Phase bist, dann frage ich dich jetzt, was hindert dich, eine Live-Group oder eine Gemeinde dich anzuschließen? Oder was hindert dich, das Ding mit Jesus festzumachen? Du sagst, ich lasse mich jetzt auf ein Leben mit Jesus ein. Was hindert dich? Ist es deine Angst, deine Skepsis, deine Zweifel? Du hast nachher Gelegenheit, Gebet zu empfangen. Ich bin auch mit dabei. Du kannst nach vorne kommen, kannst für dich beten lassen und vielleicht diesen einen Schritt heute tun. Dann habe ich für die anderen, für die wandern und die springen, die Springer, da habe ich eine Frage. Was wäre, wenn Gott dich genau, oh, ich sehe gerade, die Folie ist jetzt, das müssen wir ein bisschen Hieroglyphen lesen. Was wäre, wenn Gott dich genau da haben will, wo du jetzt manches auch vielleicht kritisch siehst? Also genau in dieser Gemeinde, genau in dieser Kleingruppe, genau, weiß ich nicht, was für dich jetzt noch so eine Rolle spielt. Was, obwohl du das vielleicht gerade kritisch siehst und innerlich im Absprung bist, was wäre, wenn Gott dich vielleicht genau da haben will, auch wenn du dort gerade nicht so glücklich bist? Was wäre das? Und dann die Frage für die Suchenden. Lass deine religiösen Wunden von Gott heilen und das Vakuum von ihm füllen. Und das ist auch manchmal ein Prozess. Selten ist es nur ein Gebet und einmal Hand auflegen und dann ist alles gut. Manchmal passiert das, manchmal auch nicht. Ich mache dir Mut, zieh dich nicht in dein Schneckenhaus zurück, sondern suche den Kontakt zu Menschen, denen du vertraust und die Christen sind und besprich das. Ob das deine Live-Gruppe ist oder ob das jemand ist, der guten Seelsorger ist, ob das dein Pastor ist oder wer das immer ist. Aber zieh dich nicht zurück. Ich weiß, das war jetzt ganz viel Stoff. Und ich möchte euch jetzt erstmal einen Moment in Ruhe lassen. Mit der kleinen Herausforderung habe den Mut zu reifen. Und vielleicht stehst du jetzt an der Stelle zwischen 1 und 2 oder zwischen 2 und 3 und merkst, jetzt ist was dran, aber ich weiß noch nicht was. Du hast jetzt Zeit allein mit Gott und du kannst mit Gott ins Gespräch gehen. Und vielleicht ist das nur ein Anfang. Und heute Nachmittag gibt es eine Fortsetzung oder morgen. Wichtig ist, dass du jetzt den Anfang machst.